geht es darum, wie viel Wasser wir denn nun wirklich brauchen und wie das alles mit den Themen Gesundheit und Abnehmen zusammenhängt. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Egal ob in Einzelcoachings oder in Online-Workshops, wenn es um das Thema Ernährungsmythen geht, gibt es immer eine Frage, die jedes Mal gestellt wird. Sag mal, Daniela, wie viel Wasser muss ich denn nun trinken? Was ist mit dieser 8x250 Milliliter Trinkenregel oder diese Rechnung 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht? Ich möchte dieses Thema aufbröseln. Ich werde ein wenig in die Tiefe gehen und auch mit Zahlen jonglieren. Doch ich verspreche dir, dass du am Ende genau weißt, wie viel du trinken musst, ohne irgendwas auszurechnen oder zu zählen. Ich werde dir auch einen ganz wichtigen Tipp geben. Nun ist es tatsächlich so, dass ich auch mal gedacht habe, ich trinke viel zu wenig Wasser. Das ist bestimmt wahnsinnig ungesund. Und eine Weile habe ich mir sogar einen Trinkwecker gestellt, um mir das Wasser irgendwie reinzuwürgen. Wir werden uns noch ansehen, ob das so schlau war und ob zum Beispiel dieses ständige Rumnippen an einer Wasserflasche auf dem Schreibtisch unseren Wassersalzhaushalt eventuell ein bisschen durcheinander bringt, weil unser Körper das so nicht kennt. Ich könnte dieses Wasserthema tatsächlich auch in 10 Minuten hier hinter mich bringen, dir ein paar Trinktipps geben und fertig wäre ich. Aber du kennst mich schon so ein bisschen. Du weißt, dass es mir wichtig ist, dass du die Hintergründe verstehst. Ich werde dir aber auch noch ganz viele Tipps an die Hand geben, wie du ganz unkompliziert sehen kannst, wie viel Wasser du brauchst, was du trinken solltest und woran du erkennst, dass du genug getrunken hast. Eine Sache vorweg, ich habe die Weisheit natürlich nicht mit Löffeln gefressen. Ich empfehle jedem, den die einzelnen Themen interessieren, sich weiter zu informieren, die Ohren zu spitzen, wenn darüber diskutiert wird, am besten dann, wenn Experten dabei sind oder auch mal nach einem wissenschaftlichen Artikel zu schauen. Das soll heißen, glaub nicht jedem alles, auch mir natürlich nicht. Ich bin Expertin, ja. Doch es gibt zu jedem Thema immer mehrere Meinungen und ich habe mir meine Meinung zum Thema Wasser circa 2014 gebildet. Ich war mitten in der Ausbildung zum KPNI-Coach. KPNI steht für klinische Psychoneuroimmunologie. Das habe ich jetzt im Podcast schon ein paar Mal erklärt, was das ist. Und an einem Nachmittag kam einer meiner Lieblingsdozenten, Professor Dr. Leo Primboom, kurz vor Feierabend zu uns Studenten und sagte, wer Lust hat, kann noch bleiben. Ich erzähle euch was zum Thema Wasser. Wir hatten ihm natürlich auch ständig Fragen rund um das Thema optimaler Wasserkonsum gestellt und er schenkte uns jetzt einen rund anderthalbstündigen Vortrag zum Thema Wasser und Natrium, zum Wassersalzhaushalt, denn die Hauptsubstanz in Salz ist Natrium und der Salzhaushalt wird über den Wasserhaushalt geregelt und umgekehrt. Es ist tatsächlich für viele Funktionen im Körper extrem wichtig, dass Wasser und Natrium in Balance sind. Wie bei so vielen in unserem Körper muss hier auch eine sogenannte Homöostase hergestellt werden, also ein gesundes Gleichgewicht zwischen Natrium und Wasser. Was ja hochinteressant ist, wusstest du, dass man an einer Wasservergiftung sterben kann? Alle reden ja immer darüber, was Furchtbares passiert, wenn du zu wenig Wasser trinkst. Doch was passiert eigentlich, wenn du zu viel trinkst? Und ja, ich habe in diesem Podcast ja schon oft erwähnt, die Menge macht das Gift und so ist es tatsächlich auch beim Wasser. Die Fachbezeichnung für die Wasservergiftung ist Hyponatriämie. Hypo heißt, dass es von etwas zu wenig gibt, in diesem Fall Salz, der Hauptlieferant von Natrium. Kommt zu viel Wasser in den Körper, gibt es einen Verdünnungseffekt im Blut. Das heißt, die Natriumkonzentration oder der Salzgehalt im Blut sinkt. Das hat dann wieder Einfluss auf den Natrium-Kalium-Austausch innerhalb und außerhalb der Körperzellen. Ist jetzt nicht so wichtig, was da genau passiert. Nur das bewirkt jetzt blöderweise, dass mehr Flüssigkeit in Körperzellen hineintransportiert, als heraustransportiert wird. Und das kann in besonders schlimmen Fällen zu einem lebensgefährlichen Hirnödem führen. Ein Hirnödem ist eine Wassereinlagerung im Hirngewebe und kann zu Atem- und Bewusstseinsstörung führen. Vielleicht hast du schon mal mitbekommen, Mediziner berichten, dass immer wieder Marathonläufer davon betroffen sind, von dieser Wasservergiftung, weil sie nämlich aus Angst, während des Laufens auszutrocknen, zu häufig trinken. Gefährdet sind auch Frauen, die zum Beispiel auf eine Modelkarriere hinarbeiten und dauernd trinken, um weniger essen zu müssen, weil es füllt ja auch so ein bisschen den Magen. Und es gab auch schon merkwürdige Mutproben, bei denen es darum ging, möglichst viel Wasser zu trinken. Und dabei sind tatsächlich auch schon Menschen gestorben. Okay, wenn wir uns diesen Wasserhaushalt jetzt mal anschauen wollen, dann müssen wir ja gucken, wo kommt Wasser rein, wo wird Wasser verbraucht. Und eine besondere Stelle, die uns unser Dozent in diesem Vortrag sehr ausführlich erklärt hat, ist die Sache über Stress. Und das war mir nicht bewusst, dass wir durch eine Stresssituation Wasser bis zurück resorbieren aus Stuhl und Harn und dass das tatsächlich auch zur Flüssigkeitsbilanz hinzugezählt werden muss. Okay, aber um das zu verstehen, gehen wir jetzt mal ein paar evolutionäre Schritte zurück. Du weißt ja schon, wir sind ein Wimpernschlag in der Evolution. Unsere Gene adaptieren sich im Schneckentempo. Mechanismen in unserem Körper laufen immer noch genauso ab wie vor ein paar tausend Jahren. Nur hat sich unsere Welt, vor allem in den letzten paar hundert Jahren, extrem verändert. Unter anderem die ganze Sache mit dem Stress. Früher ließen sich unsere Stressoren an einer Hand abzählen. Hitze, Kälte, Hunger, Durst, ein bisschen Gefahr. Wir mussten kämpfen, flüchten, nach Nahrung suchen oder auch mal einen Weg aus dem Wald zurück zum Lager finden. Das nennt man kognitiven Druck, den wir ja heute auch nicht mehr so sehr haben. Damals und wir auch bei unseren heute noch existierenden Naturvölkern hat Hunger und Durst immer zuerst Bewegung ausgelöst. Wir mussten eine Quelle finden, um unseren Durst zu löschen. Wir mussten Nahrung sammeln oder jagen. Und inzwischen läuft das ja ein bisschen anders ab, zumindest in der westlichen Welt. Der Kühlschrank ist in unmittelbarer Nähe und es gibt zig Supermärkte um uns herum, falls der mal leer ist. Doch zurück zum Thema Wasserhaushalt und Stress. Was ist, was den Stress betrifft, heute anders als früher? Mittlerweile gibt es zwei verschiedene Arten von Stress. Einmal den akuten Stress, wie wir ihn seit Millionen Jahren kennen. Hunger und Durst haben wir nicht mehr. In unsere heutige Welt übersetzt, wir treiben Sport, wir streiten uns mit dem Chef, wir springen in einen kalten See oder holen uns eine Schürfwunde. Seit ein paar Jahrzehnten ist eine neue Stressart hinzugekommen, chronischer Stress. Stress, der nicht nach ein paar Minuten oder Stunden wieder aufhört. Hamsterradarbeiten, Sorgen, Social-Media-Stress, Schlafstörungen, chronische Krankheiten, Nährstoffmangel. Was jetzt echt interessant ist, wenn der Körper in eine Stresssituation kommt, sorgt der Organismus seit jeher dafür, dass so viel Wasser und Natrium wie möglich aus dem Stuhl und aus dem Harn zurückgeholt wird. Solange das alles in akuten Stresssituationen passiert, ist alles im grünen Bereich. Es hat sich ja noch was verändert. Eine akute Stresssituation löst ja bei uns keine Bewegung mehr aus. Ja, also wenn du dich mit deinem Chef streitest, mit deinem Partner streitest, du rennst jetzt nicht los, um deinen Stress abzubauen, sondern sitzt am Schreibtisch, auf der Couch oder im Auto. Ja, also das passt jetzt auch nicht mehr so richtig. Doch wenn wir uns diese chronische Stresssituation jetzt mal vornehmen, wenn unser Stresssystem Wasser rückresorbiert, bedeutet das ja, dass ein Mensch, der chronischen Stress hat, ein Wasserüberflussproblem entwickeln kann. Schauen wir uns mal an, was überhaupt ausgeschieden wird. an Wasser, damit wir zurückrechnen können, was wir aufnehmen müssen. An Zahlen gerechnet. Wie gesagt, du bekommst nachher noch einen ganz super einfachen Tipp. Du musst gar nichts mehr ausrechnen später. Ja, es geht mir nur darum, dir das mal aufzuschlüsseln und das auch mal aufzufriemeln für dich, damit du dir da ein Bild machen kannst. Okay, ausgeschieden wird Wasser über den Hahn, über die Atmung, über die Haut und über den Stuhl. Über den Hahn circa, das sind natürlich alles Circa-Werte, 1,5 Liter. Über die Atmung und die Haut circa 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Bei mir mit 64 oder 65 Kilo Körpergewicht sind das 0,6 Liter. Über den Stuhl ungefähr 200 Milliliter. Ist klar, dass das durchschnittliche Zahlen sind, aber ich möchte ja nur mal ein Beispiel geben. Bei mir wären das also 1,5 Liter über den Hahn, 0,6 Liter über die Atmung und die Haut und 0,2 Liter über den Stuhl. Also verbrauche ich ungefähr 2,3 Liter am Tag. Okay, was kriege ich rein? Gesetzt sind nach wissenschaftlichen Studien, die ich recherchiert habe, 300 Milliliter sogenanntes Oxidationswasser, das durch den Stoffwechsel entsteht, 900 Milliliter über Nahrung, im Schnitt über Nahrung wie Obst, Gemüse, Salatsuppen, Eintöpfe und Soßen und 200 Milliliter ungefähr das rückresorbierte Wasser für Stresssituationen. Ich muss sagen, ich bin schon so ein kleiner Stresspilot. Ja, ich habe jetzt keinen negativen Stress, aber ich bin schon ständig in Action. Also es kann schon durchaus sein, dass es bei mir auch mal über den akuten Stress hinausgeht. Ja, also ich rechne die 200 Milliliter einfach mal mit. Komme ich auf 1,4 Liter, die jetzt reinkommen, ohne dass ich irgendwas getrunken habe. Vorhin habe ich gesagt, dass ich 2,3 Liter verbrauche. Das heißt, wenn ich jetzt einen Liter noch aufnehmen würde, käme ich auf meine 2,3 Liter. Wenn ich 1,2 Liter aufnehmen würde, dann, wenn wir davon ausgehen, dass ich keine Stresspilotin wäre und ich über Stress kein Wasser verbrauche, na, sind wir schon mit 1,2 Liter wäre ich schon gut dabei. Es wundert mich jetzt gar nicht mehr, dass ich diesen Durst gar nicht hatte, um 2 Liter Wasser am Tag zu trinken. Ja? Unser Dozent hatte uns ein Rechenbeispiel gegeben bei einem 70 Kilo schweren Mann und ist auf ungefähr 1,4 Liter gekommen. Wichtig zu wissen, zur Flüssigkeitsbilanz zählt nicht nur Wasser. Das ist natürlich das gesündeste Mittel, um dem Körper Flüssigkeit zu geben. Doch auch wenn du den ganzen Tag Cola, Bier und Whisky trinken würdest, wäre das natürlich auch Flüssigkeit. Das zählt auch zur Flüssigkeitsbilanz, genauso wie Kaffee. Kaffee entzieht dem Körper nicht das Wasser, außer du hast noch nie Kaffee getrunken. Da kann das passieren. Aber wenn du regelmäßig Kaffee trinkst, entzieht Kaffee dem Körper nicht irgendwelche Wassermengen, die zu berücksichtigen wären. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Unser Körper hat für Stresssituationen einen Wassersicherheitspuffer eingebaut. Der Körper holt sich Flüssigkeit aus Urin und Stuhl zurück. Nach dem Motto, ich brauche unter anderem Natrium, um diese Stresssituation zu meistern. Keine Ahnung, ob das reicht. Ich sorge mal vor. Denn hatten wir früher immer die Pulle Wasser irgendwo rumstehen, wenn der Säbelzahntiger uns angegriffen hat oder wir vor irgendwas flüchten mussten? Nein, natürlich nicht. Jede Stresssituation, ob physisch, psychisch, akut oder chronisch, führt immer wieder zum Rückresorbieren von so viel Wasser und Natrium wie möglich aus dem Stuhl und aus dem Hahn. Konnten wir früher in einen Wasserüberschuss kommen? Eher nicht, weil wir während einer Stressreaktion nicht nur Wasser resorbiert haben, sondern auch produziert haben. Wir haben es wieder ausgeschwitzt. Das war normal und früher kein Problem. Wie schon gesagt, Stress hat früher immer zur Bewegung geführt. Der Atem ging hoch, man fing an zu schwitzen. Auch wenn jetzt Wasser rückresorbiert wurde, um dieser Stresssituation zu begegnen und auch wenn Wasser in der Nahrung über das getrunkene Wasser reingekommen ist, es war nicht möglich, in einen Wasserüberfluss zu kommen. Durch diese ganze Stressgeschichte wird Wasser festgehalten Und deshalb, so mein belesener Dozent Dr. Leo Primbom, ist diese ganze Geschichte, du musst 8 mal 250 Milliliter Wasser am Tag trinken, Mythologie. Okay, das war jetzt schon eine ganze Menge Stoff. Und wie versprochen, möchte ich dir jetzt auch noch meinen wichtigsten Tipp zum Thema Wassertrinken geben. Hör bitte auf dein Durstgefühl. Wir werden noch über das Durstgefühl sprechen. Nur so weit schon mal. Trinke, wenn dein Körper dir signalisiert, ich brauche Wasser. Und jetzt machst du es nicht so, wie ich es früher auch falsch gemacht habe. Mal kurz am Wasser nippen, den Mund mit Wasser benetzen und weiterarbeiten, weil man ja so im Stress ist und sich noch nicht mal die Zeit nimmt, mal ordentlich Wasser zu trinken, sondern nimm dir ein großes Glas Wasser, trinke es in einem Zug aus und trinke dann erst wieder, wenn du wieder Durst hast. Verlasse dich auf dein Durstgefühl. Vielleicht wunderst du dich, dass ich dieses Wassertrinken-Thema so auseinanderpflücke. Die Antwort ist, es gibt so viele Halbwahrheiten da draußen und es wird alles unnötig kompliziert gemacht. Dabei reicht es wirklich oft mal einen Schritt zurückzugehen, back to the roots und auf unseren schlauen Körper zu hören und sich das, was er sich ausgedacht hat, im Licht der Evolution zu betrachten. Wie war es denn früher, also vor ein paar hunderttausend oder vor ein paar Millionen Jahren? Haben wir uns vor unsere Höhle gesetzt, uns einen kleinen Ast genommen und 8 Striche auf dem Boden gemalt, um zu zählen, wie oft wir Wasser getrunken haben? Du kennst ja sicher diese Regel, die überall kursiert. Du musst mindestens 8 mal 250 Milliliter Wasser am Tag trinken. Oder haben wir uns an irgendwelche Rechenformeln gehalten, à la, du musst 0,03 Liter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht trinken? Oder war es vielleicht so, dass unser Körper uns über die Regulation des Wassersalzhaushaltes mit dem Gefühl Durst vermittelt hat? Hey, steh auf, komm in Bewegung und suche nach Wasser. Durst hat früher tatsächlich immer erst für Bewegung gesorgt, Bewegung ausgelöst, Hunger übrigens auch. Nur der Vollständigkeit halber, was für zusätzlichen Durst sorgen kann und dementsprechend muss natürlich dann auch mehr Flüssigkeit aufgenommen werden, ist zum Beispiel starkes Schwitzen im Sommer oder nach dem Sport. Auch salzhaltige Speisen, zum Beispiel Fertigprodukte, sorgen dafür, dass wir Durst bekommen. Dann die Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2, da gehe ich gleich noch drauf ein. Durchfall oder Erbrechen führen zu einem großen Flüssigkeitsverlust und natürlich muss man dann auch nachfüllen, aber wie gesagt, das erledigt dann auch das Durstgefühl. Und hoher Alkoholkonsum, das ist der sogenannte Nachdurst nach einer durchzechten Nacht. Wie entsteht eigentlich ein Durstgefühl? Dass Wasser lebenswichtig ist, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Es ist elementar, dass wir diesen Durstinstinkt haben. Wie funktioniert das jetzt? Wenn der Körper Wasser braucht, werden Nervenzentren tief im Gehirn angeregt und lösen das Durstempfinden aus. Und wo genau diese Signale im Gehirn verarbeitet werden, war bislang nicht bekannt. Aber Wissenschaftler haben jetzt vor ein paar Jahren herausgefunden, dass sich das Durstzentrum im Hypothalamus befindet. Das ist eine Region im Gehirn, so ziemlich der Chef aller Hormone im Körper, der auch die Atmung, den Kreislauf, die Körpertemperatur und die Nahrungsaufnahme steuert. Das Bedürfnis zu trinken ist also eine Reaktion des Durstzentrums in unserem Gehirn. So wird das mittlerweile genannt. Sensoren melden diesem Areal immer wieder den Wasserstand im Blut. Sind bestimmte Stoffe darin zu konzentriert, initiiert das Gehirn einen Prozess, der uns durstig werden lässt. Zum Beispiel, wenn die Salzkonzentration zu hoch ist. Damit das mit der Wasserversorgung auch im Notfall funktioniert, das heißt, du trinkst jetzt nicht sofort etwas oder auf unsere Vorfahren gesprochen, die brauchten noch eine Weile bis zur nächsten Quelle, hat sich unser Körper einen zweiten Mechanismus einfallen lassen, den das Gehirn in Zusammenarbeit mit den Nieren regelt. Und zwar setzt das Gehirn über die Hypophyse, das ist quasi die Sekretärin vom Hypothalamus, über den ich gerade gesprochen habe, das Hormon Vasopressin ins Blut frei. Und Vasopressin übermittelt als Botenstoff, Hormone sind Botenstoffe und verteilen Nachrichten im Körper, und die Nachricht von Vasopressin ist, bitte Wasser zurückhalten und weniger Urin ausscheiden. Das ist so ein kleines Vorsorgeprogramm. Gibt es einen Wasserüberschuss im Körper, verringert die Hypophyse die Ausschüttung von Vasopressin und vermittelt der Nieren, lasst mal Wasser übers Urin ab. Ich möchte noch auf was ganz Wichtiges hinweisen. Ich habe hier im Podcast ja schon oft über die Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2 gesprochen, und ich habe vorhin gesagt, dass ein Typ 2 Diabetiker von großem Durst geplagt werden kann. Das ist tatsächlich ein Symptom, das erst auftritt, wenn die Krankheit schon relativ weit fortgeschritten ist. Das Fatale an dieser Stoffwechselerkrankung, die ja ganz am Ende über die Folgeerkrankungen auch tödlich enden kann, dass es über eine ziemlich lange Zeit, und das können auch Jahre sein, erstmal keine Symptome macht. Und das ist ja auch der Grund, warum eine Diabetes Typ 2 oft eine Zufallsdiagnose beim Routine-Checkup ist. Und eines der späteren Symptome, wenn die Krankheit schon weit fortgeschritten ist, ist starker Durst. Warum macht der Körper das? Bei einer Diabetes Typ 2 kann es passieren, dass der Körper es nicht mehr schafft, den Zucker übers Insulin aus dem Blut zu schaffen. Die Zellen sind längst resistent, reagieren nicht mehr aufs Insulin und öffnen ihre Türen nicht mehr. Der Zucker bleibt also im Blut. Die Bauchspeicheldrüse, die ja dafür verantwortlich ist, dass der Blutzuckerspiegel in einem optimalen Bereich bleibt, schüttet immer weiter Insulin aus, rackert sich zu Tode und quittiert irgendwann dann auch ihren Dienst und arbeitet dann auch nicht mehr so, wie das sein sollte. Und der Blutzuckerspiegel ist jetzt dauerhaft erhöht. Man kann auch sagen, der Zuckerstoffwechsel ist entgleist. Und da ein zu hoher Blutzuckerspiegel tödlich wäre, wir haben ja ungefähr einen gehäuften Teelöffel Zucker überhaupt nur im Blut. Alles andere wird entweder verarbeitet oder in die Speicher gepackt oder über die Leber in Fett umgewandelt und auf die Hüften gepackt. Will dein Organismus dich jetzt retten und versucht jetzt verzweifelt den Zucker über die Niere und über den Urin loszuwerden. Der zuckerkranke Mensch scheidet jetzt große Mengen Wasser aus, was diesen unglaublichen Durst auslöst, ja. Und das kann bei Tag und bei Nacht sein. Also bis zu, dass man nachts aufstehen muss, um was zu trinken, weil man einen höllischen Durst hat. Dadurch, dass der Körper den Zucker übers Urin ausscheidet, wird die Zuckerkrankheit auch honigsüßer Durchfluss genannt. Und Ärzte haben früher den Urin ihres Patienten probiert, um die Krankheit zu diagnostizieren. Was ich im Vortrag meines Dozenten auch gelernt habe, dass zu viel und zu wenig Wasser im Körper, beziehungsweise zu viel und zu wenig Flüssigkeit im Körper, Schmerzen auslösen kann. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Wasserprobleme und Schmerzen in den gleichen Teilen des Gehirns verarbeitet werden. Es kann also sein, dass man einen Wassermangel hat und Schmerzen bekommt. Es kann aber auch sein, dass man zu viel Wasser im Körper hat und Schmerzen bekommt. Den Wassermangel, den können wir ja, wie besprochen, sehr gut fühlen über das Durstgefühl. Ach so, da fällt mir gerade noch ein, dieses Thema, man sollte trinken, bevor man Durst hat. Das ist ja auch so ein Tipp, den man oft hört, trink, bevor du Durst hast. Da haben wir auch in diesem Vortrag mit meinem Dozenten drüber gesprochen, haben ihn gefragt, was er davon hält. Und er hat gesagt, das wird auch beim Sport oft gesagt, bevor du Durst hast, musst du trinken. Das heißt also, bevor es kalt wird, musst du eine Jacke anziehen, bevor du Hunger hast, musst du essen, bevor dir zu warm wird, musst du unter die kalte Dusche oder in einen kalten See springen. Auch mal eine Überlegung wert. Okay, zu viel oder zu wenig Wasser. Beide Situationen führen zu Schmerzen. Wenn wir Durst haben, schrumpfen Zellen und wenn wir trinken, schwellen sie an. Und wenn die Zellen zu groß oder zu klein werden, führt das zu Schmerzen. Und wenn wir jetzt wieder an die Sachen denken, dass Stress Wasser rückresorbiert und dass es ja so ein paar Stresspiloten auf dieser Welt gibt, kann das auch zu denken geben. Was Wissenschaftler übrigens auch herausgefunden haben, wenn man immer dann, wenn man Durst hat, eine große Portion trinkt, statt zigmal am Tag eine kleine, hört man auf, Kohlenhydrate zu essen. Das muss man dann wirklich mal ausprobieren oder probier du es doch mal aus. Wie verändert sich deine Lust auf Pizza, Pasta und Brötchen und auf Süßigkeiten natürlich, wenn du mal eine Weile, sagen wir 30 Tage, ein paar Mal am Tag eine große Menge Wasser trinkst oder Flüssigkeit aufnimmst, statt zigmal am Tag eine kleine. Und damit wären wir beim Thema Bulk Drinking. Es ist im Prinzip das, was ich dir schon gesagt habe. Wenn du trinkst, trink ein großes Glas und dann erst wieder, wenn du Durst hast. Und wenn du es so machen willst wie unsere Vorfahren, trink ein sehr großes Glas. Also Bulk Drinking heißt eine große Menge Flüssigkeit auf einmal aufnehmen. Da gehen wir wieder zurück in die Zeit unserer Vorfahren. Wenn Wasser zur Verfügung stand, hat Homo sapiens sich auch wirklich satt getrunken und natürlich nicht den ganzen Tag an einer Flasche rumgenuckelt. Durst gehört übrigens, mal ganz nebenbei gesagt, neben Hunger, Hitze, Kälte, kognitiver Druck und ein bisschen Gefahr zu den sanften Stressoren, zu den alten Stressoren des Menschen, die dafür sorgen, dass unser Immunsystem ganz sanft angeschubst wird nach dem Motto, schau doch mal nach dem Rechten. Es ist deshalb auch gar nicht so tragisch, mal ein bisschen Durst zu haben. Spannend ist, dass dieses sich satt trinken das Hormon Oxytocin auslöst, unser Kuschelhormon. Und damit wären wir beim Thema, warum richtig satt trinken uns alle ein bisschen netter macht. Man kann das sehr gut beobachten, wenn man Tiere an einem Wasserloch beobachtet, dass sie alle friedlich nebeneinander trinken. Oxytocin ist ja das Kuschelhormon. Die Natur musste sich diesen genialen Schachzug einfallen lassen, damit die einzige Ressource, die es nur einmal gibt auf der Welt, nämlich Wasser, allen Tieren zur Verfügung steht. Ja, und da wurde mal eben das Kuschel- und Bindungshormon Oxytocin, das eigentlich vor allem für den Geburtsvorgang da ist, um das Kind und die Mutter zu verbinden über Hormone, mal eben an den Start gebracht. Wenn wir eine große Menge Wasser trinken, wie die Tiere am Wasserloch, wird Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin macht uns friedlich und reduziert das Hungergefühl. Ja, also auch dieses Hungergefühl der Tiere am Wasserloch muss ja unterdrückt werden, damit die sich nicht gegenseitig angreifen. Deshalb vielleicht auch die Sache mit den Kohlenhydraten oder dass man grundsätzlich erstmal keinen Heißhunger auf was auch immer hat, wenn man mal eine große Portion Wasser trinkt. Natürlich nur, wenn man Durst hat. So, und jetzt noch ein Tipp, wie du checken kannst, ob du genug Flüssigkeit im Körper hast. Beobachte die Farbe deines Urins. Je dunkler, desto nötiger wird die nächste Bulk-Drinking-Phase. Und je heller dein Urin ist oder auch im Laufe des Tages wird, desto weniger Wasser wird da oder Flüssigkeit wird da gerade gebraucht. Okay, das war es für diese Episode. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Aha-Erlebnisse liefern. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt, hier mal ein bisschen tiefer reinzugehen in dieses ganze Wasserthema. Ich denke, es ist immer gut, so ein paar Hintergründe zu wissen und mal zu versuchen, den Körper zu verstehen, wie er tickt und dann auch dementsprechend zu agieren. Und noch ein letzter Tipp. Auf meiner Website findest du die Zuckerwürfelliste, weil wir ja auch jetzt ein paar Mal über Zucker gesprochen haben, im Zusammenhang mit dem Wasser, als wir über die Typ-2-Diabetes gesprochen haben. Und du weißt vielleicht schon aus meinen anderen Episoden und aus meinem Blog, dass das auch so ein Herzensthema von mir ist, dass ich die Menschen davor bewahren möchte, diese Krankheit zu bekommen, habe ich die Zuckerwürfelliste entwickelt. Die findest du auf meiner Website, kannst du überhaupt nicht verfehlen, daniela-schumacher.de. Ich verlinke sie dir auch im Beitrag zu dieser Episode und in den Shownotes. Und ja, da kannst du dir mal über einen Tag deine Nahrungsmittel eintragen, die du so zu dir nimmst. Ich habe schon 88 aufgeführt. Es gibt eine Seite, wo du dir deine eigenen noch dazu schreiben kannst. Und es gibt ein Zuckerbarometer, wo du auf einen Blick sehen kannst, ob du noch im grünen Bereich oder schon im dunkelroten Bereich bist. Und wenn du dir dann deine Zuckerwürfelliste, die du ja selbst ausgefüllt hast, ansiehst, kannst du auch auf einen Blick sehen, wo da die größten Zuckermengen in deiner Nahrung sind und kannst so ganz leicht am Zuckerrädchen drehen. Das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, die du verändern musst, um da von deinem Zuckerkonsum runterzukommen. Ja? Also, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Daniela.